Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Von heute an steht hier wieder ein neues Buch der Bibel im Mittelpunkt, nämlich das Buch des Propheten Sacharja. Er ist ein Zeitgenosse und Kollege von Haggai, mit dessen Botschaften wir uns ja in den zurückliegenden Sendungen befasst haben. Wieder werden wir die Gelegenheit haben, Gott besser und intensiver kennenzulernen. Denn Gott redet durch die Menschen der Bibel. Er benutzt sie als seine Boten und sein Sprachrohr. Auf menschliche Weise vermittelt er ihnen Gottes Wort, offenbart durch sie sein Wesen, zeigt seinen Willen, ermutigt und korrigiert diejenigen, die wiederum auf die Propheten hören. Und zu den Letzteren gehören auch wir, wenn wir sie mit offenen Augen, Ohren und Herzen zu uns sprechen lassen. Ich beginne mit einer kurzen Einführung in das Buch des Propheten Sacharja. Im Jahr 586 vor Christus hatten die Soldaten des babylonischen Königs Nebukadnezar die Stadt Jerusalem erobert. Dies bedeutete das Ende des Königreiches Juda. Die meisten Einwohner von Jerusalem, besonders die Oberschicht und alle jungen Leute, wurden gefangen genommen und nach Babylon geführt. Unter ihnen waren zum Beispiel auch Daniel und seine drei Freunde. Diese Eroberung und Wegführung war eine unglaubliche Katastrophe für die Menschen damals. Alle ihre Hoffnungen und Träume wurden zerstört. Sie wussten, dass Gott sie aus dem verheißenen Land vertrieben hatte. Sie wussten, es war Gottes Gericht über sein Volk. 70 Jahre dauerte das Exil in Babylon. Als im Jahr 539 vor Christus der persische König Kyros Herrscher über Babylon wurde, erließ er ein Dekret, welches den Juden ermöglichte, nach Jerusalem zurückzukehren und den zerstörten Tempel wieder aufzubauen. Aber nur schätzungsweise 50.000 Juden nahmen diese Möglichkeit wahr und zogen unter der Führung des Statthalters Serubbabel und des Hohenpriesters Jeschua den weiten Weg zurück nach Jerusalem. Unter diesen Rückkehrern waren auch Sacharja und Haggai, zwei Männer, die Gott besonders für sein Volk in dieser Situation gebrauchen wollte. Kommen wir nun zur Person von Sacharja. Er ist der Autor des nach ihm benannten Buches und sein Name bedeutet so viel wie Gott erinnert sich oder Gott gedenkt. Sacharja war der Sohn Berechjas, dessen Name bedeutet Jahwe segnet. Und dessen Vater hieß Iddo, was meint zur bestimmten Zeit. Die Tatsache, dass Sacharja von Esra und Nehemia als Sohn Iddos bezeichnet wird, obwohl der ja sein Großvater war, deutet eventuell darauf hin, dass Sacharjas Vater früh verstorben ist, sodass Sacharja die Nachfolge seines Großvaters antrat. Dies ist allerdings nur eine Vermutung. Auf jeden Fall hatte Sacharja einen berühmten Großvater. Dass einige der Namen, die ich eben erwähnt habe, eine tiefere Bedeutung haben, mag für die Rückkehrer aus der Verbannung in Babylon durchaus ermutigend gewesen sein. Sacharja selbst war in der Verbannung in Babylon geboren worden und dann, wie schon erwähnt, mit den rund 50.000 anderen Leuten nach Juda zurückgekehrt. Diese Rückkehrer sind die Zielgruppe gewesen, zu denen er gesprochen hat, und allein die eben genannten Namen sind für sie eine Ermutigung in dieser Situation gewesen. Denn diese Namen machen den Menschen deutlich, Gott erinnert sich an sie und er segnet zur bestimmten Zeit. Auch wenn der Name Sacharja zur damaligen Zeit nicht ungewöhnlich war, alleine 28 Sacharjas werden im Alten Testament erwähnt, sind manche Bibelausleger der Meinung, dass es sich um denselben Sacharja handelt, den Jesus in Matthäus 23, Vers 35 erwähnt, der als Märtyrer sterben musste. Manche Bibelausleger lehnen diese Deutung ab. Trotzdem ist es interessant, dass das jüdische Targum, die antike Übersetzung von hebräischen oder altgriechischen Bibelhandschriften in die aramäische Sprache, dass das Targum erwähnt, dass Sacharja im Tempel hingerichtet wurde. Auch wird dort erwähnt, dass er sowohl Prophet als auch Priester war, womit er in der Tradition von Jeremia und Hesekiel stand, die ebenfalls Priester und Prophet zugleich waren. In Nehemia 12, Vers 4 wird jemand mit dem Namen Iddo als einer der Führer aus einer priesterlichen Familie bezeichnet. Es könnte der Vater bzw. Großvater von Sacharja gemeint sein. Ebenfalls erwähnt der Historiker Josephus die Ermordung eines Sacharja. Er wird als Sohn Baruchs bezeichnet, doch der Name Baruch kann auch mit Berechja übersetzt werden. Er soll von den Zeloten vor der Zerstörung Jerusalems im Tempel getötet worden sein. Manche Bibelkommentatoren bezeichnen Sacharja als den nachexilischen Jesaja und seine Prophezeiungen als die letzten Offenbarungen des Alten Testaments. Diese Sichtweise liegt nahe, denn Sacharja und Maleachi sind die letzten zwei prophetischen Bücher des Alten Testaments, bevor das Neue Testament dann wieder mit zwei Propheten, nämlich Johannes dem Täufer und dem Priester Zacharias, die Heilsgeschichte nach 400 Jahren wieder aufgreift. Ja, Gott vergisst seine Versprechen nicht. Die Botschaften von Sacharja werden in das Jahr 520 vor Christus datiert. Damit wirkte er in der Zeit von Haggai. Allerdings war Haggai damals schon ein alter Mann, während Sacharja noch relativ jung gewesen sein muss. In Esra 5, Vers 1 sowie Kapitel 6, Vers 14 lesen wir über Sacharja und Haggai. Es weissagten aber die Propheten Haggai und Sacharja, der Sohn Iddos, den Juden, die in Juda und Jerusalem wohnten, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Und die Ältesten der Juden bauten, und es ging vonstatten durch die Weissagung der Propheten Haggai und Sacharja, des Sohnes Iddos, und sie bauten und vollendeten es nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyros, Darius und Artasasta, der Könige von Persien. Es wird deutlich, dass beide, Sacharja und Haggai, von Gott gebraucht wurden, um seine Botschaft den aus Babylon zurückgekehrten Menschen in Jerusalem mitzuteilen. Werfen wir nun einen kurzen Blick auf die Botschaft von Sacharja. Seine Botschaft hat Merkmale einer Apokalypse. Die Visionen, die er hat und weitergibt, erinnern an die Bücher Daniel, Hesekiel und die Offenbarung. Daniel und Hesekiel wurden im Land Israel geboren, schrieben ihre Botschaft aber außerhalb des Landes auf. Sacharja dagegen wurde in Babylon geboren und predigte und schrieb seine Botschaft in Israel nieder. Es ist interessant, dass gerade die Propheten Daniel, Hesekiel und viel später Johannes außerhalb Israels ihre Botschaften niederschrieben und nur Sacharja seine apokalyptischen Visionen im Land verfasste. In der ganzen Dunkelheit und Entmutigung, die das zurückgekehrte Volk wie eine Decke umhüllte, sah er Gottes zukünftige Herrlichkeit und gab einen Hoffnungsstrahl weiter. Sacharja war zwar ein Zeitgenosse und Kollege von Haggai, doch ist seine Botschaft völlig anders. Sie haben sich beide mit großer Wahrscheinlichkeit gekannt und zu denselben Menschen in derselben Zeit gepredigt und prophezeit. Doch ihre Prophetien könnten nicht unterschiedlicher sein. Sie sind buchstäblich Zeitalter voneinander entfernt. Haggai war dabei, als das Fundament für den neuen Tempel gelegt wurde. Er stand regelrecht mit beiden Beinen auf dem Boden. Von Sacharja muss man sagen, dass sein Blick eher nach oben gerichtet war. Jemand, der 10 Visionen in einer Nacht hat, dürfte zwangsläufig andere Charaktereigenschaften haben. Er war ein Visionär, während Haggai eher ein Praktiker war. Trotzdem benutzte Gott beide, um wegen derselben Probleme zu seinem Volk zu reden. Genauso sprechen sie beide auch zu uns heute, jeder auf seine Art und Weise. Denn auch heute brauchen wir sehr unterschiedliche Botschaften Gottes, die uns sein Wort verkündigen. Wir brauchen beide, sowohl den praktisch orientierten als auch den visionären Leiter, der Gefahr läuft, eventuell ein Träumer zu sein. Beide unterstützen und ergänzen sich. Denn zu oft hat ein visionärer Leiter nicht den Bezug zur Realität. Andererseits fehlt dem Praktiker manchmal das Visionäre. Wenn man also beide zusammenstellt, wie das in dieser Phase des Volkes Israel passierte, ergibt dies eine wunderbare, sich ergänzende Kombination. Sacharja trat zeitlich gesehen etwas später auf als Haggai, aber beide spornten das Volk Israel an, den Tempel wieder aufzubauen. Doch Sacharjas Prophetien reichten weit über diese Zeit hinaus, sogar bis zum Kommen des Messias, des Erlösers des Volkes Israel. In einer Zeit nationaler Hoffnungslosigkeit war seine Botschaft eine große Ermutigung. Das Buch Sacharja gliedert sich in folgende drei Abschnitte. Im ersten Teil, Kapitel 1 bis 6, gibt Sacharja nach einer Einleitung und einer warnenden Botschaft insgesamt 10 Visionen weiter, die er in einer einzigen Nacht erhält. Er fährt dann in den Kapiteln 7 und 8 mit einem historischen Intermezzo fort, also mit Dingen, die fast ausschließlich die Menschen seiner Zeit betreffen. In einem dritten und letzten Abschnitt des Buches, in den Kapiteln 9 bis 14, geht es schließlich um Prophetien, die die Zukunft betreffen. Soweit eine kurze Einführung in das Buch des Propheten Sacharja. Wenden wir uns nun dem Bibeltext zu. Die ersten 6 Kapitel sind messianisch, weisen also auf den Messias hin und beziehen sich auf die Endzeit. In diesem Abschnitt des Buches finden wir die 10 Visionen, die Sacharja in einer einzigen Nacht zu sehen bekommt. Das muss für ihn wirklich eine beeindruckende Nachtschicht gewesen sein. Die ersten Verse von Kapitel 1 dienen als Einleitung in das Buch Sacharja. Hier zunächst der erste Vers. Im 8. Monat des 2. Jahres des Königs Darius geschah das Wort des Herrn zu Sacharja, dem Sohn Berechjas, des Sohnes Idos, dem Propheten. Mit dieser Zeitangabe können wir das Buch Sacharja sehr genau datieren. Es wurde verfasst in der Regierungszeit eines nichtjüdischen Königs. Es ist die Phase, in der der Überrest des Volkes Israel nach über 70 Jahren Verbannung in Babylon nach Juda und Jerusalem zurückgekehrt ist. Zu dieser Zeit gibt es weder in Israel noch in Juda einen König. Es ist die Zeit der Heiden. Das 2. Jahr des König Darius ist dasselbe Jahr, in dem auch Haggai als Prophet diente. Beide, Sacharja und Haggai, prophezeiten also demselben Volk in derselben Zeit. Haggai begann im 6. Monat des betreffenden Jahres, Sacharja 2 Monate später. Es ist das Jahr 520 vor Christus, in dem Haggai im September, Oktober und Dezember Prophetien erhielt, aber keine im November. In diesem Monat, in dem Gott nicht zu Haggai sprach, gab er Sacharja prophetische Botschaften. Die Formulierung in Vers 1, es geschah das Wort des Herrn zu Sacharja, ist dieselbe, die auch im Buch des Propheten Haggai gebraucht wird. Mit anderen Worten, Sacharja spricht in derselben Autorität wie Haggai. Diese Formulierung findet man 14 Mal in seinem Buch, durchschnittlich einmal pro Kapitel. Wie wir sehen, legt dieses Buch ebenfalls einen besonderen Schwerpunkt auf das Wort Gottes. Im 2. Vers beginnt nun die warnende Botschaft, die Gott Sacharja aufträgt. Indem er in derselben Autorität wie Haggai spricht, warnt Sacharja die Rückkehrer, nicht in die Fußstapfen ihrer Vorväter zu treten. Ich lese die Verse 2 bis 6 zunächst in einem Stück vor. Der Herr ist zornig gewesen über eure Väter. Aber spricht zum Volk, so spricht der Herr Zebaoth. Kehrt euch zu mir, spricht der Herr Zebaoth, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr Zebaoth. Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten predigten und sprachen, so spricht der Herr Zebaoth, kehrt um von euren bösen Wegen und von eurem bösen Tun. Aber sie gehorchten nicht und achteten nicht auf mich, spricht der Herr. Wo sind nun eure Väter und die Propheten? Leben sie noch? Aber haben nicht meine Worte und meine Gebote, die ich durch meine Knechte, die Propheten, gab, eure Väter getroffen, dass sie haben umkehren müssen und sagen, wie der Herr Zebaoth vorhatte, uns zu tun nach unseren Wegen und Taten, so hat er uns auch getan? Soweit die Verse 2-6. Schauen wir uns nun zunächst Vers 2 genauer an. Dort macht Gott durch Sacharja deutlich, die Israeliten sollen nicht in die Fußstapfen ihrer Väter treten, denn der Herr ist zornig gewesen über eure Väter. Das ist der Grund, warum sie nach Babylon in die Verbannung geführt wurden, weil Israel gegen Gott gesündigt hatte. Und Gott warnt sie davor, dieselben Fehler zu tun und dieselben falschen Entscheidungen zu treffen. Deshalb soll Sacharja zu ihnen sprechen. Vers 3. Aber spricht zum Volk, so spricht der Herr Zebaoth. Kehrt euch zu mir, spricht der Herr Zebaoth, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr Zebaoth. Das ist die wichtigste Botschaft in diesen ersten Versen. Kehrt euch zu mir. Das ist Gottes Wunsch und sein tiefstes Herzensanliegen. Dies möchte Gott vom Volk Israel, damals wie heute. Interessant ist, dass Gott in diesem Vers dreimal mit Herr Zebaoth bezeichnet wird. Dieser Titel ist uns vielleicht irgendwie vertraut, doch was bedeutet er eigentlich? Allein in diesem Buch wird diese Bezeichnung für Gott etwa 50 Mal gebraucht und damit seine Bedeutung unterstrichen. Das Wort Zebaoth bedeutet Dienst oder Kraft oder auch Krieg. Die Art und Weise, wie es hier gebraucht wird, beinhaltet die unendliche Macht, die Gott hat und die er im Interesse seines Volkes gebraucht, wie es der Theologe Dr. Fawcett definiert. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Im Neuen Testament, in Epheser 2, Vers 4, schreibt Paulus, dass dieser Gott reich ist an Barmherzigkeit. Und Jesus sagt in seinen letzten Worten, die er an seine Jünger kurz vor der Himmelfahrt richtet, dass dieser Gott alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Ich möchte gern die Frage in den Raum stellen, was brauchen wir heute? Wir brauchen Barmherzigkeit. Er hat unendlich viel davon. Er ist reich daran und er kann sie Ihnen und mir geben. Wir alle brauchen Barmherzigkeit. Und wie Gottes Barmherzigkeit zu den Menschen gelangt, steht ebenfalls bei Sacharja in Kapitel 1, Vers 3. Dort heißt es ja, wie eben schon gehört, kehrt euch zu mir, spricht der Herr Zebaoth, so will ich mich zu euch kehren. Sie sollen sich zu Gott kehren, zu ihm umkehren, sich ihm zuwenden. Sie sollen damit das Gegenteil von dem tun, was ihre Vorväter getan haben, wie Vers 4 deutlich macht. Seid nicht wie eure Väter, denn die früheren Propheten predigten und sprachen, so spricht der Herr Zebaoth, kehrt um von euren bösen Wegen und von eurem bösen Tun. Aber sie gehorchten nicht und achteten nicht auf mich, spricht der Herr. Hier sehen wir, auf welche Weise Gott sein Volk warnt. Er fordert von ihnen, ganz praktisch zu handeln. Er sagt, eure Vorväter haben nicht auf die Propheten gehört, die ich zu ihnen geschickt habe. Ich habe Hosea gesandt, ich habe Joel geschickt, ich habe Amos beauftragt und Jesaja und Jeremia. Aber eure Väter haben auf keinen dieser Propheten gehört, beziehungsweise sich nach ihrer Botschaft gerichtet. Das ist der Grund, warum sie in der Verbannung gelandet sind. Und dann stellt Gott in Vers 5 eine wichtige Frage. Wo sind nun eure Väter? Und die Propheten, leben sie noch? Man hört die Stimme der Propheten nicht mehr. Jeremia und Jesaja und Hosea und Joel und Amos leben nicht mehr. Und man hört ihre Stimme nicht mehr. Und was ist eigentlich mit euren Vätern? Wo sind sie? Sie sind begraben worden in Babylon. Doch das ist eigentlich nicht der richtige Ort für einen verstorbenen Israeliten. Denn jeder Israelit wünscht sich, nach seinem Tod im Land seiner Väter beerdigt zu werden. Denken wir zum Beispiel an Jakob. Im hohen Alter in Ägypten ließ er seinen Sohn Josef schwören, dass er ihn nicht in Ägypten lässt, sondern seine Gebeine mitnimmt, wenn sie Ägypten verlassen. Er wollte bei seinen Vätern am Jordan begraben werden. Es war die Hoffnung aller Patriarchen und der frommen Israeliten, dass sie in ihrem Land bestattet worden sind, wenn sie eines Tages von den Toten auferstehen. In Jerusalem kann man vor dem Osttor und im Kidrontal und am Ölberg viele, viele Gräber sehen. Manche wurden von Arabern geschändet, doch sie wurden immer wieder neu von den Israeliten restauriert. Sie wollten dort begraben werden, wo sie die Ankunft des Messias auf dieser Erde erwarteten. Und ich bin überzeugt davon, dass viele von ihnen von den Toten auferweckt werden, wenn Jesus auf diese Erde kommt und sein Reich errichten wird. Dann wird Jesus am Himmel zu sehen sein und wird allen, die an ihn glauben, in den Wolken begegnen und mit ihnen sein neues Reich aufrichten. Deshalb ist die Frage Gottes durch Sacharja nicht nebensächlich. Eure Väter, wo sind sie? Sie sind in Babylon begraben worden. Ein ganz schlechter Platz, wenn man die Hoffnung auf Israel gesetzt hat. Und Gott fährt in Sacharja 1, Vers 6 fort, »Aber haben nicht meine Worte und meine Gebote, die ich durch meine Knechte, die Propheten, gab, eure Väter getroffen, dass sie haben umkehren müssen und sagen, wie der Herr Zebaoth vorhatte, uns zu tun nach unseren Wegen und Taten, so hat er uns auch getan.« Gottes Worte haben ihre Vorväter getroffen, als Gott sie aufgrund ihrer Sünden und Vergehen gerichtet hat. Doch Gottes Ziel war nicht, sie zu vernichten, sondern sie zur Umkehr zu bewegen. Schlussendlich haben sie zugegeben, dass Gottes Wirken an ihnen gerecht war. Denn er hatte sie rechtzeitig und wiederholt durch seine Propheten gewarnt. Das war die erste Sendung über das alttestamentliche Buch des Propheten Sacharja. Gleich zu Anfang begegnen wir dort einem Gott, auf dessen Wort absolut Verlass ist. Was er ankündigt, das führt er auch aus. Das gilt sowohl für seine Warnungen als auch für die Segenszusagen. Gott ist treu, er ist verlässlich, er ist gut und barmherzig und gnädig. Und es gibt nichts Besseres und Größeres, als ihm zu vertrauen und das eigene Leben ihm zu geben, damit er es bestimmt und lenkt. Ich lade Sie herzlich dazu ein, auch bei der nächsten Folge unserer Sendereihe durch die Bibel wieder mit dabei zu sein. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.